Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das Lied bringt es so schön zum Ausdruck. Und ja, wir können wirklich im Lichte seiner Vollkommenheit sehen, was die Wahrheit ist. Wir können sehen, wie Gott ist, und wir können ganz vor allem wirklich seine Rettung sehen, und zwar seine übernatürliche Rettung, wie er uns ja teilweise schon gerettet hat und auch noch, wenn ihr noch nicht wiedergeborene Christen seid, retten möchte. Das ist auch der Titel unserer Predigt heute. Wir befinden uns immer noch ganz am Anfang von Jesu Wirken. Erst in dem folgenden Abschnitt lässt er sich von Johannes dem Täufer in Änon in der Nähe vom Jordan taufen. Also er ist zwar schon in Erscheinung getreten, hat auch schon Zeichen getan, aber wir befinden uns noch eben ganz am Anfang. Und diese Situation, die wir heute haben, die Alfred da doch schon vorgelesen hat, findet ja entweder in oder bei Jerusalem statt, wo Jesus sich zur Zeit des Passas auch mit aufgehalten hat. Und mein erster Punkt heute ist die Notwendigkeit der Wiedergeburt über die Verse 1 bis 8. Und ich lese zunächst die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Nikodemus, ein Pharisäer, ein Mitglied des Sanhedrins, das bedeutet es eben, dass er einer der Obersten der Juden war, also ein Mitglied des höchsten jüdischen Gerichts, besitzt entsprechend auch geistliches und weltliches Ansehen. Auch in Jerusalem natürlich. Und die jüdische Geschichtsschreibung berichtet auch von Nikodemus als eben diesem und erwähnt zudem, dass er einer der reichsten Männer Jerusalems war. Also einer von den drei reichsten Männern in Jerusalem. Es gibt auch noch einiges mehr über ihn, das ist ganz, ganz spannend. Aber es ist eine Person, von der wir auch außerbiblisch geschichtliche Belege haben. Auch davon, dass er später dann auch Nachfolger wurde und Christ wurde. Die Tatsache, dass er so einen hohen Status einfach genoss in der Gesellschaft, ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass er Jesus bei Nacht aufgesucht hat. Also tagsüber war die Chance wahrscheinlich sowieso recht gering, dass er ein ruhiges Gespräch mit Jesus überhaupt führen konnte, weil die Menschenmengen immer um ihn herum war oder er auch viel unterwegs war. Das war vielleicht ein Grund, aber der Grund, der noch viel naheliegender ist, ist einfach der seines Statuses, also dass er heimlich letztlich zu Jesus gekommen ist bei Nacht, weil er ja vielleicht sich einfach Gedanken gemacht hat, wie reagieren die Leute, wenn sie den Obersten sehen von ihnen, einen Pharisäer, einen Obersten der Juden, der zu Jesus kommt, der doch sehr die Gesellschaft teilweise auch gespalten hat oder die Gesellschaft sehr unterschiedlich auf ihn reagiert hat. Aber wenn es ihm auch in irgendeiner Weise unangenehm war, so musste Nikodemus doch zu Jesus kommen. Er konnte gar nicht anders, als die Frage loszuwerden, die ihm so brennend auf dem Herzen lag. Er musste herausfinden, wer dieser Jesus ist. Wir können davon ausgehen, dass Nikodemus sicherlich auch in der Nähe vom Tempel war und, wie wir letzte Woche gelesen haben, wahrscheinlich auch Teil der Volksmenge in Kapitel 2, Vers 23, von denen geschrieben steht: Als er aber, also Jesus, am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und eben auf diese Zeichen bezieht sich Nikodemus wahrscheinlich in seinem Bekenntnis, wenn er sagt in Vers 2: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, von wem Nikodemus hier spricht, wenn er wir sagt. Er redet nicht von sich allein, sondern offenbar hat er mit anderen Leuten drüber gesprochen. Sicherlich nicht die Volksmenge, da haben wir ja letzte Woche gesehen, dass einige einfach unaufrichtig waren und Jesus sich ihnen gar nicht anvertraut hat aufgrund dessen. Aber Nikodemus hat es wahrscheinlich mitbekommen und hat sich vielleicht mit seinen Freunden, wahrscheinlich auch Pharisäern, darüber unterhalten, und sie hatten alle dieselbe aufrichtige Frage und den Eindruck: Okay, wer ist dieser Jesus? Ist er derjenige, auf den wir warten? Wieso es ausgerechnet Nikodemus war, der dann vielleicht von ihnen geschickt wurde, wir wissen es nicht, vielleicht war er auch derjenige, der einfach das kürzeste Streichholz gezogen hat, wie auch immer. Auf jeden Fall antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist interessant, zum einen, wieso antwortet Jesus? Nikodemus hat auch gar keine Frage gestellt. Nikodemus hat ein Bekenntnis abgelegt. Er hat gesagt, niemand kann diese Zeichen tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Er hat auch gar keine Frage gestellt. Wieso antwortet Jesus? Und selbst wenn man davon ausgeht, okay, im Griechischen könnte es auch bedeuten, Jesus erwiderte und so weiter, dann kann man immer noch die Frage stellen, wieso fängt jetzt Jesus von dem Reich Gottes an, wo doch Nikodemus überhaupt nichts in Bezug auf das Reich Gottes gefragt hat. Aber auch hier, wie an schon Stellen zuvor, beispielsweise bei Nathanael, von dem wir gelesen haben, oder auch von der Volksmenge in der Predigt letzte Woche, sehen wir, dass Jesus die Herzen der Menschen kennt. Er kennt die Fragen der Menschen, bevor sie formuliert werden. Er kennt die Absichten der Menschen, bevor sie offenbar werden. Die Pharisäer jener Zeit lebten durchaus in der Naherwartung des Reiches Gottes. Sie warteten mit Sehnsucht darauf, dass das Reich Gottes kommt. Es gab sogar eine besondere Gruppe, teilweise Pharisäer, teilweise auch andere fromme Juden, die explizit die Hoffenden genannt wurden. Also diejenigen, die sich da so durchaus gezeichnet haben, dass sie mit ihrem ganzen Leben, ihrer ganzen Hoffnung auf dieses Reich gewartet haben. Dass Gott seine Zusage, die er im Alten Testament schon gegeben hat, einlösen wird. Und ihr Leben hat sich danach ausgerichtet. Das heißt, die Pharisäer hofften, die Hoffenden hofften. Und dann gab es noch eine weitere Gruppe, die es mittlerweile leid geworden waren, zu hoffen und deshalb versuchten, das Reich Gottes mit Gewalt und mit Anschlägen herbeizuführen. Das waren die sogenannten Zeloten, die, ja, wie gesagt, mit Gewalt versucht haben, dann das Reich Gottes irgendwie aufzubauen, auch wenn das ein ganz anderes Verständnis war. Denn an ihnen sehen wir etwas, was letztlich auch auf den Großteil der anderen zutraf, sowohl auf die Hoffenden als auch auf die Pharisäer, dass egal wie fromm sie waren, die allermeisten wohl ein völlig falsches Bild, völlig falsches Verständnis von dem Reich Gottes hatten. Nämlich, sie dachten, es wäre ein politisches Reich, ein weltliches Reich, ein Reich oder ein Königreich, in dem sie losgelöst von der Herrschaft Roms leben könnten. Das wird auch ganz deutlich in Johannes 6, Vers 15, wo wir sehen, wie sich Jesus der sensationshungrigen Menschenmenge entzieht, die ihn mit Gewalt zum König machen will, weil er Zeichen und Wunder getan hat und gesagt, du musst der König, du musst der Messias sein, wir machen dich jetzt zum König, ob du willst oder nicht. Und Jesus entzieht sich dieser Menschenmenge, weil sie so sehnlichst darauf warten und gedacht haben, okay, er ist derjenige, der dieses weltliche politische Reich aufbaut und die Römer wahrscheinlich vertreiben würde aus dem Land. Der erwartete Messias der Juden sollte eben dieses Reich errichten. Nun war Nikodemus mit Sicherheit kein Zelot, aber Jesus wusste dennoch ganz genau, worauf Nikodemus hinaus wollte. Letztlich die Frage, bist du der Messias? Und wenn ja, wann und wie wirst du Gottes Reich errichten? Vielleicht war ja auch der Gedanke der Hilfsbereitschaft auch mit dem Hintergrund, können wir dich denn dabei unterstützen? Ich bin einflussreich, ich bin im Sanhedrin, ich bin im obersten Gericht, ich bin Pharisäer. Vielleicht können wir dich sogar unterstützen. Sag, was du vielleicht willst. Wir wissen es nicht. Vielleicht war das einer der Beweggründe. Aber deshalb, weil Jesus eben diese Beweggründe kannte, kam diese Antwort in Bezug auf das Reich Gottes. Aber diese Antwort hat Nikodemus nicht erwartet. Um das Reich sehen zu können, muss er von Neuem geboren sein. Nikodemus war sich so sicher, er weiß ganz genau, wie das Reich aussehen müsste, ist ja eigentlich völlig klar, wie es aussehen muss. Aber Jesus sagt zu ihm, er kann nicht mal das Reich sehen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Und dieses Wort sehen, ähnlich wie es uns vielleicht auch aus dem Englischen manchmal bekannt ist, ist durchaus auch mit dem Begriff verstehen, erkennen und anerkennen zu übersetzen. Also es bezieht sich nicht nur auf das bloße Wahrnehmen mit den Augen. Nikodemus hatte keine schlechten Augen, das war nicht der Punkt, sondern es ging darum, dass er diese Realität verstehen muss. Und auch bei uns, die wir, ja, wenn ihr wiedergeboren seid, dann ist es auch nicht so, dass als ihr neu, von Neuem geboren wurdet, etwas physisch mit euren Augen gesehen habt, sondern es geht darum, dass man eine geistliche Realität erkennt. Und zwar die Realität des Reiches Gottes. Jetzt müssen wir die Frage stellen, okay, was ist denn das Reich Gottes, wenn es kein politisches, kein weltliches Reich ist? Wenn dadurch nicht die Mächte dieser Welt, die Länder, die Despoten vertrieben werden. Wie schaut es denn dann aus? Und das ist ein Thema, was sich beliebig vertiefen lässt, aber ich denke, eine der kompaktesten und kürzesten Definitionen, die das einfach auf den Punkt bringen, ist ein Vers aus Matthäus 6, Vers 11. Sehr bekannter Vers aus dem Vaterunser. Ich denke, wir kennen den wahrscheinlich alle, wo steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Man kann durchaus sagen, der zweite Teil dieses Verses ist eine treffende Beschreibung des ersten Teils. Also das Reich Gottes besteht darin, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Man könnte sagen, dein Reich komme, das bedeutet, dein Wille geschehe. Im Himmel geschieht Gottes Wille bereits, aber nicht hier in dieser in Sünde gefallenen Welt. Und dennoch ist das Reich Gottes, wie gesagt, kein politisches, kein weltliches Reich, sondern ein geistliches. Wie auch Jesus selbst später bei seiner Verteidigung sagen wird in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, hätten meine Anhänger gekämpft, um es zu verteidigen oder um es aufzubauen. Aber das packe ich mit den Hausreisleitfaden, das würde hier den Rahmen sprengen, wenn wir das noch näher anschauen würden. Bei Nikodemus bleibt aber zunächst dieser Begriff hängen, von Neuem geboren werden. Und dann fragt er verständlicherweise in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Was hier ganz wichtig ist zu beachten, ist, dass Nikodemus nicht fragt, wie kann ich denn von Neuem geboren werden, sondern er fragt, wie kann ich denn von Neuem geboren werden, wenn ich alt bin? Man muss auch da wissen, dass die Pharisäer durchaus auch ein Verständnis, eine gewisse Vorstellung von der Wiedergeburt hatten. Es gab unterschiedliche Weisen, wie das geschehen konnte. Und teilweise waren diese auch an das Alter mitgebunden der Menschen. Also eine war zum Beispiel die Bar Mitzwa, man könnte sagen die Konfirmation im Alter von 13 Jahren. Später war es die Ehe im Alter von 20 Jahren. Das waren alles so Stufen, die durchaus mit diesem Gedanken ein Stück weit der Wiedergeburt verbunden waren. Und die letzte Stufe sozusagen war im Alter von 50. Und zwar dann, wenn man als Oberster oder als Leiter einer rabbinischen Schule berufen wurde. Das heißt, Nikodemus war offenbar älter als 50 und hat sich diese Frage gestellt, ich habe diese ganzen Stufen durchlaufen, wie kann ich denn jetzt wiedergeboren werden? Noch? Ich bin doch alt, wie kann das denn passieren? Nach dem Verständnis der Pharisäer war er ja bereits wiedergeboren. Daher eben diese Frage. Was aber diese ganzen Vorstellungen von Wiedergeburt gemein haben von den Pharisäern, war, dass sie alle menschlich waren. Sie waren alle sozusagen aus dem Fleisch. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich noch an. Kurz gesagt, sie waren nicht biblisch. Sie waren nicht das, was Gott gesagt hat, dass Wiedergeburt wäre. Sie brachten keine Wesensveränderung mit sich. Und deshalb erwidert Jesus in den Versen 5 bis 6, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also von Neuem geboren zu werden, bedeutet nicht irgendwelche selbst definierten Stufen der Heiligkeit zu erklimmen, sondern aus Wasser und aus Geist geboren zu werden. Und da befindet sich Nikodemus an einer Stelle, an der wir uns wahrscheinlich auch schon befunden haben, bevor wir zum Glauben kamen. Die Frage, was kann ich denn tun? Was muss ich denn tun, um errettet zu werden, um zum Glauben zu kommen? Was kann ich Gott denn bieten in irgendeiner Weise? Wie kann ich mich denn anstrengen? Was will Gott, dass ich tue? Aber wir sehen hier ganz deutlich, es geht nicht darum, was wir tun. Es sind keine Werke, es sind keine Leistungen, es ist nicht das, was wir tun, sondern es geht darum, was Gott tut. Und er spricht hier davon, Man muss aus Wasser und aus dem Geist geboren werden. Das sind auch zwei sehr umfangreiche Punkte. Ich habe versucht, das kurz wiederzugeben. Aus Wasser geboren kann man durchaus auch damit beschreiben, zum einen, dass es die Reinwaschung von der Sünde ist, dass es die Rechtfertigung ist, also dass wir mit unserer Sünde vor Gott, dass Gott sie uns vergibt, dass wir gerecht vor Gott stehen und das in Christus. Und das ist eine einmalige Sache, nichts, was wir immer und immer wieder durchlaufen müssen, sondern es geschieht einmalig. Also steht symbolisch für diese Reinwaschung, für diese Reinigung vor Gott. Und die Bibelverse dazu, die werde ich auch mit den Hauskreisleitfaden packen. Das Gleiche auch bei dem zweiten Punkt, der Geist. Was bedeutet es, aus dem Geist geboren zu werden? Zum einen, einen neuen Geist zu bekommen. Man könnte auch sagen, eine neue Gesinnung oder eine neue Natur. Von neuem geboren, dieser Begriff kann auch übersetzt werden mit von Anfang an geboren werden oder auch von oben geboren werden, also letztlich von Gott oder durch Gott geboren werden. Das Leben neu beginnen, aber nicht da, wo wir schon mal begonnen haben, als kleines Kind, als Säugling, sondern aus einer völlig anderen Ausgangssituation heraus, nämlich aus einer Beziehung mit Gott heraus, dass wir denken, dass wir urteilen, dass wir handeln wie Gott, weil wir einen neuen Geist haben, weil wir eine neue Gesinnung haben. Also es ist eine fundamentale und eine andauernde Lebensveränderung, von der Jesus hier spricht, die nötig ist, die aber auch Gott schenkt. Wenn wir von Neuem geboren werden, werden wir erst in den Zustand versetzt, das wollen zu können, was Gott will. Den Rest unseres Glaubenslebens wachsen wir weiter darin. Aber dazu haben wir eben dieses neue Leben aus dem Geist nötig, damit es möglich ist. Hermann Olshausen, deutscher Theologe, hat dazu sehr treffend gesagt, was diese neue Natur angeht: Das, was geboren wird, trägt die Natur und das Wesen dessen, was es gebiert. Das hört sich jetzt sehr komisch an, ich habe versucht, das mal runterzubrechen. Man könnte auch sagen, mit anderen Worten, ein Hund wird immer einen Hund gebären. Nicht nur rein äußerlich, dass es aussieht wie ein Hund, sondern auch, was die Natur angeht und das Wesen des Hundes. Ein Hund kann keinen Hund zeugen, der das Wesen eines Kanarienvogels hat. Auch kann ein Hund keinen Kanarienvogel zeugen, der das Wesen eines Hundes hat. Es ist völlig natürlich, es liegt völlig auf der Hand. Von einem Hund kann nur ein Hund kommen, von einem Kanarienvogel ein Kanarienvogel. Und die Merkmale, die Charakteristika, die sind alle entsprechend der Art. Und genau das Gleiche trifft auf den Menschen zu. Genauso ist der Mensch gezeugt durch Menschen, seinem Wesen nach Mensch. Und zwar Sünder. So ist der Mensch von Geburt an. Wir bauen unser Reich, wir leben, wir planen nach dem Slogan: Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und von Natur aus fragen wir nicht danach, was Gott möchte, sondern setzen entweder andere Menschen, anderes, andere Dinge oder uns selbst auf den Thron Gottes, auf den Platz in unserem Leben, der allein Gott gehört und gebührt. Und das macht Gott in seinem Wort ganz, ganz deutlich. Sünder zu sein, ist charakteristisch für den Menschen, für jeden Menschen. Und deshalb müssen wir aus dem Geist geboren werden. Und selbst Hiob im Alten Testament hat sich schon diese Frage gestellt und hat es auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht in Hiob 14, Vers 4, wo er sich die Frage stellt und auch gleich beantwortet: Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Es ist ausgeschlossen. Wir sind von Natur aus in unserer Sünde gefangen, es sei denn, wir werden von Neuem, von oben geboren. Deshalb der Vers 7, wo Jesus sagt: Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es ist notwendig, es gibt gar keinen anderen Weg dazu. Denn alles, was du aus eigener Kraft versuchst, all das, was du aus deiner gefallenen Natur heraus versuchst, an Punkten zu sammeln bei Gott, ist immer noch aus dem Fleisch, ist immer noch aus diesem Sündigen heraus. Wir brauchen eine Gerechtigkeit von außen, eine, die wir uns nicht selbst erarbeiten können. Doch was ist das für eine Wiedergeburt oder wie ist die Wiedergeburt zu verstehen? Das bringt uns zum zweiten Punkt, zu dem Wesen der Wiedergeburt, die Verse 8 bis 17. Ganz kompakt könnten wir sagen, das Wesen der Wiedergeburt ist letztlich das, dass Wiedergeburt übernatürlich ist. Und das betont Jesus auch in dem Vers 8, wo er sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Letztlich sagt Jesus hier zu Nikodemus, du kannst den Wind nicht beschreiben. Du weißt lediglich, dass er da ist. Wieso? Weil du ihn hörst, weil du die Auswirkungen vom Wind siehst, aber du weißt nicht, woher er kommt, also wo sein Ursprungsort ist oder wo sein Ziel ist. Natürlich kannst du einen Grashalm in die Luft halten und sehen, okay, er kommt von da und er geht dahin, aber du weißt nicht, wo der Ursprung ist, du weißt nicht, wo sein Ziel ist. Aber er sagt ihm, das ist auch irrelevant. Fakt ist, der Wind ist da, er ist real. Und das ist genau der Punkt, den er auch in Bezug auf den Gläubigen macht. Ebenso ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, und zwar ein Werk Gottes. Du musst nicht verstehen, wie das im Einzelnen letztlich vonstatten geht, wie Gott das schenkt, dass wir eine neue Natur bekommen, dass wir eine neue Gesinnung bekommen. Wichtig zu verstehen ist, dass du verstehst, dass du von Neuem geboren werden musst. Die Auswirkungen von der Wiedergeburt, die werden ganz natürlich, die werden ganz automatisch, werden die Folgen. Und obwohl Jesus ihm das so sagt, macht Nikodemus noch einen Anlauf in Versen 9 bis 10 und fragt nochmal, wie kann dies geschehen? Und Jesus antwortet zu ihm und sprach, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Der Lehrer Israels ist, wie gesagt, dieser Titel auch, der im Deutschen jetzt nicht so rauskommt, aber hier steht nicht ein Lehrer Israels, sondern der Lehrer Israels, was darauf hindeutet, dass er den Titel eines, wie gesagt, eines Leiters, eines rabbinischen Seminars oder einer Akademie hatte. Also in unseren Worten heutzutage, Nikodemus war Präsident einer theologischen Hochschule. Er war kein Laienprediger, er war keiner, der irgendwas bisschen gelernt hat, sondern er hat sein Leben lang intensivst Theologie betrieben. Er hat sein gesamtes Leben damit verbracht. Und Jesus sagt zu ihm, schau mal, du bist der Lehrer Israels und du verstehst es nicht. Jetzt könnte man das als Vorwurf verstehen. Man könnte es aber auch durchaus so verstehen, zu sagen, okay, wenn wir die nächsten Verse anschauen, dass es vielleicht auch etwas ist, was nicht verstanden werden muss. Und zwar in den Versen 11 bis 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus redet hier von sich selbst. Er weiß ganz genau, wovon er spricht. Er hat es gesehen. Er ist der menschgewordene Gott. Er ist derjenige, der herabgestiegen ist. Und er sagt, unser Zeugnis, mein Zeugnis habt ihr nicht geglaubt. Und er sagt, wenn ich schon im Irdischen rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir denn dann glauben wollen, wenn ich euch von dem Himmlischen erzähle? Also er vereinfacht das schon so sehr, der Vergleich mit der Neugeburt, der Vergleich mit dem Wind. Er nutzt irdische Beispiele, nicht nur hier, sondern durchwegs durch seinen ganzen Dienst, um den Menschen annähernd begreiflich zu machen, in Bildern, in Symbolen, was die Wahrheit Gottes ist. Er nutzt diese irdischen Beispiele, um es Nikodemus und auch anderen zuvor verständlich zu machen, weil sie das andere gar nicht verstehen könnten. Aber wenn sie, und das sagt er auch selbst, nicht mal das verstehen, wieso sollte Jesus dann anfangen, ihnen von den himmlischen Dingen zu erzählen und diese zu erklären? Es macht keinen Sinn. Und in Vers 13 greift er das auch nochmal auf, wo er sagt, dass keiner weiß letztlich, was in dem Himmel vor sich geht, wie das im Einzelnen funktioniert, weil kein Mensch hinaufgestiegen ist, bis auf diesen Menschen, diesen einen Menschen, der auch herabgestiegen ist, und zwar er selbst, der Sohn Gottes. Und hier befindet sich Nikodemus in der Situation, ich weiß nicht, ob die dem einen oder anderen hier vielleicht auch bekannt ist, ich kenne es durchaus schon von mir selbst, und es betrifft Christen und Nichtchristen, denke ich, dass wir verstehen wollen, wie Gott Dinge im Einzelnen tut. Denn auch nachdem wir als Christen zum Glauben gekommen sind, nachdem wir von Neuem geboren wurden, werden wir immer noch dazu aufgefordert, zu glauben. Zu glauben, was es bedeutet, errettet zu sein, zu glauben, was es bedeutet, zu Gottes Erde zu leben, zu glauben, wie die Errettung vonstatten gegangen ist und welchen Stand wir vor Christus haben, auch wenn unser Leben sich hier auf dieser Erde vielleicht damit beißen wird. Zu glauben, dass wir gerechtfertigte Sünder sind, dass uns vergeben wurde, auch wenn wir noch mit Sünde zu kämpfen haben. Wir werden dazu aufgefordert, zu glauben. Und es ist schwer zu verstehen. Aber die Frage ist, glauben wir das, was Gott in seinem Wort dazu sagt? Oder müssen wir es erst verstehen? Es ist das Traurigste im Leben eines Christen, wenn er so verkopft ist und in seinem Leben auf der Stelle tritt, in seinem Geistlichen, weil er das in Glauben nicht annehmen kann. Veränderungen und das Wesen oder auch den Willen Gottes für das eigene Leben. Und was hier auch ganz deutlich wird, ist, dass es hier eben nicht um Kopfwissen geht. Das hat auch Jesus Nikodemus gesagt. Er war der höchste Gelehrte, einer der höchsten Gelehrten, die es überhaupt geben kann in dieser Hinsicht. Er sagt, du verstehst es nicht. Es geht nicht darum, dass ich das studieren muss, dass ich mich da reinarbeiten muss. Was wäre das für ein Evangelium? Was wäre das für eine Botschaft, wenn man sie erst versteht, wenn man sie jahrelang, jahrzehntelang studiert hat? Nein, es muss geglaubt werden. Nikodemus war Teil der theologischen und intellektuellen Elite seiner Zeit und er verstand es nicht. Und er sagt Nikodemus letztlich, glaube, dein Verstand wird das nicht erfassen, was diese Neugeburt angeht. Er erfasst schon die einfachen Beispiele nicht völlig, sondern sie dienen nur, um auf dieses viel Größere, was du niemals verstehen wirst, hinzuweisen. Und natürlich gibt es viele Punkte und auch aus diesem Text gibt es viele Punkte, die wir deutlich mehr verstehen können, als ich es jetzt hier in der Predigt ausführen kann, aus Zeitgründen einfach. Aber dennoch werden wir immer davon abhängig sein, zu glauben, unseren Herrn zu glauben und ihm zu vertrauen. Und deshalb fährt Jesus auch in Vers 14 und 15 fort, indem er nochmal ein irdisches Beispiel verwendet. Also man könnte sagen, er nimmt nochmal Rücksicht auf die Begrenztheit von Nikodemus und nimmt ein Beispiel, mit dem Nikodemus sehr wohl vertraut ist, und zwar die Verse 14 und 15, wo er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Mensch, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Nikodemus kannte diese Begebenheit, wie gesagt, aus 4. Mose 21 sehr gut. Nur mal, um es ganz kurz zusammenzufassen, das Volk war auf der Wüstenwanderung aus Ägypten heraus, befand sich in der Wüste und war wieder mal dabei, undankbar zu sein und sich gegen Gott aufzulehnen. Und so ließ Gott giftige Schlangen in das Lager der Israeliten kommen, die das Volk bissen. Und Mose sollte eine Schlange aus Kupfer herstellen und sie hoch an einem Stab befestigen. Und das Volk wusste und dem Volk wurde gesagt, wenn sie auf diese Schlange nur blicken, nichts anderes als auf diese Schlange zu blicken, dann werden sie nicht umkommen, dann werden sie geheilt werden. Auch hier sind die Parallelen erstaunlich und sehr, sehr umfangreich. Die Parallelen zu Christi Tod am Kreuz. Das werde ich auch mit den Hauskreisleitfaden aufnehmen, das würde den Rahmen total sprengen. Aber dieses Beispiel verwendet Nikodemus, um einigermaßen klarzumachen, Nikodemus klarzumachen, worum es geht. Und eine dieser Parallele, die nehme ich mal kurz vorweg, ist letztlich die, dass ein Mensch, der von einer Giftschlange gebissen wird, dadurch von dem Tod bewahrt wird, indem er nur auf eine kupferne Schlange blickt, ist genauso töricht, ist genauso absurd und unglaublich und wissenschaftlich fragwürdig, wie Menschen von Sünde befreit werden und ewiges Leben bekommen, indem sie auf das Kreuz blicken, indem sie auf Christus blicken, der das für sie bewirkt. In beiden Fällen, sowohl in der Wüste damals mit der Schlange als auch am Kreuz von Golgatha, geht es um den Glauben an Gottes Wort. Gott war derjenige, der Heilung und der Rettung schaffte. Nicht die Israeliten damals und nicht wir heute, sondern Gott allein. Und einige Male wird Jesus noch genau diese Formulierung verwenden, diese Formulierung erhöhen, muss erhöht werden, in Bezug auf seinen Tod am Kreuz. Wieso musste er so erhöht werden? Wieso musste er am Kreuz sterben. Und damit kommen wir wirklich zum Zentrum des Evangeliums, zum Zentrum auch, denke ich, dieses Dialogs, Versen 16 bis 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Diesmal war es keine kupferne Schlange, die vor dem leiblichen Tod nur bewahrte. Diesmal waren es keine Stiere, keine Schafe, keine Lämmer, die die Sünde nur bedeckt haben, wie es im Alten Testament war. Nein, diesmal war es der Sohn Gottes selbst, der sich als Opfer hingab, der am Kreuz sein Leben für uns ließ, damit du, damit ich, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern ewiges Leben haben dürfen, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Das ist das Wesen auch der Wiedergeburt. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, die Folge der Wiedergeburt. Wie äußert sie sich auch konkret? Was geschieht? Was können wir nachvollziehen in unserem eigenen Leben, wenn wir wiedergeboren sind? Die Verse 18 bis 21. Und ich lese zunächst 18 bis 20. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut oder jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Hier wird zunächst mehr fast noch die Natur beschrieben, die uns von Geburt an anhaftet. Noch einmal, wir lieben die Sünde von uns aus. Wir lieben uns selbst mehr als das Licht. Wir lieben uns mehr, als wir Christus lieben. Wieso? Wir sehen es ganz deutlich in Vers 19. Denn ihre Werke waren böse. Unser Reich, unser Wille stand im Mittelpunkt unseres Lebens. Wir waren der König unseres kleinen Königreichs, bevor wir zum Glauben kamen. Wenn wir fromm erzogen worden sind, dann war Gott vielleicht bestenfalls ein ganz hilfreicher Ratgeber, vor allem dann, wenn es uns schlecht geht. Aber sonst hatte er nicht die Position, die ihm zusteht, nämlich die des Schöpfers, des Erhalters und Retters unseres Lebens. Und dann sehen wir die Folgen der Wiedergeburt. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wir sehen hier eine 180-Grad-Wende. Wir sehen hier, dass wenn jemand von Neuem geboren wird, sich alles verändert. Alles. Nicht nur ein bisschen was, nicht nur, dass wir sagen, okay, ich habe da 5 Punkte in meinem Leben, wo ich bisher falsch lag. Nein, unser gesamtes Weltbild, unser gesamtes Bild von uns selbst wird sich radikal verändern. Wieso? Weil wir die Herrschaft unseres Lebens, die Herrschaft abgegeben haben an den, dem die Herrschaft tatsächlich gehört, demjenigen, der das auch wirklich in der Hand hat und demjenigen, der uns liebt. Unsere neue Natur ist es, ans Licht zu kommen. Unsere Werke können auch an das Licht kommen, weil sie nicht länger aus uns selbst, sondern in Gott gewirkt sind. Dazu gehört auch, dass wir unsere Sünde nicht länger im Verborgenen zu halten brauchen oder schönreden müssen. In der Gemeinde hier sind wir nicht ein Haufen von Menschen, die kommen und sagen, wir sind so toll, wir sind so gerecht, wir sind so fromm. Nein, die Tatsache, wenn wir als wiedergeborene Christen in die Gemeinde kommen, ist die Aussage, ich bin ein Sünder, der Gnade gefunden hat. Ich bin hier, weil ich weiß, dass ich Vergebung brauche und dass ich Vergebung gefunden habe bei unserem wunderbaren Herrn. Wir müssen unsere Sünde nicht länger verbergen und nicht länger schönreden. Das, was wir vorher in unserer Selbstgerechtigkeit niemals ertragen hätten, nämlich die Offenlegung unserer Sünde, das können wir jetzt freudig ans Licht bringen. Das, was wir in der Finsternis versteckt haben, wo wir Angst hatten, dass es irgendjemand herausfindet, dass irgendjemand ein Licht darauf wirft, was wir für uns behalten haben, dann müssen wir keine Angst mehr davon haben. Wir können das ans Licht bringen, wir können das ans Kreuz, wir können das zu Christus bringen. Und wir müssen nicht mehr so tun, als wären wir aus uns selbst heraus gerecht oder sinnlos. Wir kommen freudig an das Licht, wir kommen freudig zu Christus, weil wir Christus, die Wahrheit, kennen, weil wir ihn lieben. Kein Gericht mehr, kein eigenes Reich, kein Eigenwille, sondern Christus und er allein. Wenn du von Neuem geboren bist, dann halte dir diese wunderbare Rettung wirklich täglich vor Augen. Es ist interessant, nach jüdischer Tradition war ein Gebet kein Gebet, in dem nicht das Reich Gottes vorkam. Das ist spannend, wirklich spannend zu sehen. Es ist zwar nicht eindeutig biblisch zu belegen, dass ein Gebet deshalb kein Gebet ist. Wir sehen aber, dass es Bestandteil ganz am Anfang des Gebets ist, was Jesus selbst uns gelehrt hat. Und ich denke, es ist auch insgesamt ein sehr wertvoller Gedanke, weil sich, wenn du wiedergeboren bist, alles sich nur darum dreht, um dieses Reich Gottes in deinem Leben. Falls es dir aber neu ist und du noch nicht wiedergeboren bist, falls Gott durch sein Wort jetzt auch zu dir gesprochen hat, vorher auch schon, und dadurch wirklich Licht in dein Leben gekommen ist, egal wie dein Leben bisher verlaufen ist, egal was du bisher versucht hast, vielleicht zu verstecken, dann versteck dich nicht länger. Komm zum Licht, denn bei ihm ist ein Neuanfang möglich. Und das nicht unter den Bedingungen des Fleisches, nicht, dass du aus eigener Kraft wieder auf die Beine kommen musst, sondern durch Christus. Und ich will schließen mit diesem zentralen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich bete noch mit uns.